Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, heute Morgen Herrn Dr. David Werner bei mir zu Gast zu haben. Schön, dass du da bist, David.
Ich freue mich auch sehr.
David, wer bist du? Was machst du?
Ja, große Frage zum Anfang.
Ja.
Ich fange immer so an, wenn ich das erzähle, dass ich sage, ich bin gelernter Rettungsassistent. Ich wollte eigentlich mal Journalismus studieren. Meine Eltern sind Journalisten und bin über den Rettungsdienst zur Medizin gekommen und weiß nicht, wer das mal gemacht hat. Das ist ein wunderschöner Beruf. Man fährt da Blaulicht durch die Gassen nachts und lernt super viel, macht verrückte Sachen, kommt in wahnsinnige Situationen rein. Aber irgendwann lässt das Adrenalin so ein bisschen nach und man merkt so, okay, ich muss jetzt irgendwie weiterlernen. Und habe dann mir überlegt, dass ich Medizin studiere. Habe das in Düsseldorf und Mainz gemacht. War auch spannend. Eine harte Zeit in der Vorklinik. Ja, und kam dann...
schön.
Ja, schön auf jeden Fall. Genau. Und habe dann in Mainz in der Uniklinik Formulaturen gemacht und bin da schon das erste Mal mit unserem Thema heute in Kontakt gekommen, muss man jetzt so retrospektiv sagen. Das habe ich leider damals nicht so ganz verstanden, weil ich da schon Assistenten in der Radiologie kennengelernt habe, die Machine Learning erforscht haben, die mir so erzählt haben, sie programmieren hier Programme, wie man Frakturen erkennt. Und ich dachte, was erzählt ihr mir da? Also wieder so ein Zeug, was keiner braucht in der Forschung. Leider habe ich das nicht erkannt damals. Genau, und dann bin ich wieder weg von denen, habe dann Facharztausbildung in der Radiologie gemacht. In Wiesbaden, in den Ausschnittkliniken und in der Uniklinik. Dann bin da wieder auf die getroffen, habe dann sogar ein bisschen angefangen, Lungenrundherderkennung mitzumachen und sowas zu forschen. Nach dem Facharzt irgendwann, wie das so ist, wird man dann von Praxen da irgendwie angesprochen und ja, das Gesamtsetting in der radiologischen Praxis ist halt schon, ich habe dann zwei Kinder bekommen, habe kleine Kinder und es gibt keine Nachtdienste mehr, keine Wochenenddienste. Also bin ich dann in eine Praxis gegangen und habe jetzt einen wunderschönen Beruf, weil ich in der Praxis Krankenhausmacher, also unsere Praxis betreut ein Krankenhaus, das heißt, ich kümmere mich um das Krankenhaus, mache spannende Krankenhausfälle, mache spannende ambulante Fälle und bin seit 8 Monaten KI-Beauftragter, wo noch irgendwie keiner so weiß, wie das passiert.
Wer hat dich denn beauftragt? Du dich selbst oder jemand anders?
Ja, tatsächlich ist das ein bisschen so, ne, weil ich höre ja auch mehrere Podcasts zu den Themen und die sagen alle, oh, du musst jetzt in jeder Praxis, die KI einsetzt, brauchen KI-Beauftragten. Und ich habe meinen Chefs halt so gesagt, so, wir müssen irgendeinen zum KI-Beauftragten machen, jetzt los geht's.
Ja, ne? Richtig
dann,
so.
Ja, mach doch mich, ne, so. Und das gibt's ja noch nicht so richtig definiert und das ist ja wie immer ein Titel und sowas, den keinen interessiert. Aber ich habe, und die KI-Geschichte ist vielleicht auch immer interessant zu erzählen, also ich kam ja so ein bisschen in Kontakt damit, habe aber nie so einen Griff dazu bekommen, ne, oder nie so Motivation bekommen, das zu machen und auch nie so verstanden. Und dann sind zwei Sachen passiert. Das erste ist, ich spiele Handball. Und ein Handballkollege von mir arbeitet bei irgendeiner Unternehmensberatung. Und dann haben wir uns, werde es nie vergessen, Winter 22, warm gelaufen bei irgendeinem Spiel. Und dann sagt er, ey, ich muss dir nachher übelst was Krasses zeigen. Ich so, okay, was? Crazy, okay. Und dann hat er mir halt nachts ChatGPT gezeigt, ne, weil es irgendwie Release war und sowas. Und dann habe ich damit angefangen. Und es ist ja warm, also ist 3 Jahre her. Ne, es hat sich ja wahnsinnig weiterentwickelt. Aber es war am Anfang schon irgendwie verrückt, das zu sehen. Und die Deutsche Röntgengesellschaft hat so eine Rundmail geschrieben, wir suchen mal ambulante radiologische Praxen, die mit KI Prostata-MRTs auswerten wollen. Und so kam ich dann eigentlich zur medizinischen KI, dass ich dann zwei Jungs auch wunderbar kennengelernt habe. Immer, es geht immer über Menschen am Ende, finde ich.
Total, ja.
Zwei ganz tolle, David und Nils, kennengelernt habe, die eine eigene Firma gegründet haben, die AI in der Medizin macht und die haben Prostata-MRT-KI gemacht. Genau, und das habe ich dann mit denen, und die haben vor allen Dingen die Mensch-Maschine-Interaktion untersucht. Ne? Das ist ganz spannend, diese Studie, bei der wir da mitgemacht haben, die war dann irgendwann vorbei und wir haben das, benutzen das jetzt weiter im Rahmen von der Forschung. Und jetzt ist, glaube ich, gerade vor 2 Wochen angefangen, die Ergebnisse von dem, wir haben praktisch verschiedene Lernstufen Prostata-MRT angucken lassen, also ein Student, der noch nie ein Prostata-MRT gesehen hat, unerfahrene Fachärztin und eine erfahrene Fachärztin. Und haben das Ganze mit und ohne KI gemacht und haben geguckt, was so rauskommt am Ende. Super spannend.
Kannst du schon was verraten?
Ja, kann ich. Ja, total spannende. Müsste jetzt eigentlich mal eine Präsentation zeigen dazu. Die ist also toll, weil, ich kann dich ja mal fragen, was du denkst, weil das ist immer ganz spannend. Ist,
die Leute zu, sag mal.
Also wir haben gemessen, wir haben Measurement erstmal. Ne? Also wir messen die Prostata aus. Wer denkst du misst besser, die KI oder der Mensch?
Wahrscheinlich die KI.
Genau, ne? Die KI misst besser, auch über jede Erfahrungsstufe. Man muss immer sagen, habe ich vorhin schon mal gesagt, ich bin nicht der krasseste KI-Forscher.
Ja, okay.
Das ist eine Studie im ambulanten Setting. Wir haben ein Ethikvotum so, das gibt's alles dazu. Die KI misst besser und die Leute haben eine Abweichung von 3 bis 4 Milliliter in der Prostata, wenn sie ohne KI messen. Das ist interessant, weil Menschen einfach von Hand, wer viel misst, misst viel mehr. Von Hand misst man einfach schlechter als eine RI. So, dann die Zeit, was mit der Zeit passiert.
Wie schnell das ausgemessen wurde?
Wie schnell die gesamte Bewertung, wie schnell die war.
Also natürlich war die AI halt deutlich schneller. Von der gesamten Ausmessung her?
Nee, also vom gesamten Vorgang. Wir gucken uns das MRT an, messen das aus, zeichnen ein, wo die Läsionen sind.
Ich weiß nicht, sicherlich 90% oder so?
Also bei Beginnern haben wir 50% Zeit gespart und bei Erfahrenen so 20% Zeit gespart. Ne? Also ach so, über alle okay. 30% ungefähr. Aber ist schon, ich meine, da muss man überlegen. Man braucht so, schätze ich mal, 5 bis 10 Minuten für so einen Befund. Mhm. Und dann spart man da einfach nur 3 Minuten. Mhm. So, und jetzt kommt das eigentlich das Krasse. Sensitivität, Spezifität und so ein Zeug. Ne? Also diese ganzen Vorhersagewerte. Was schätzt du, wie das da gemacht wird? Das Interessante ist vor allen Dingen zwischen Beginnern und Erfahrenen.
Der Unterschied zwischen den beiden? Mhm. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen.
Der Beginner gewinnt, also der Beginner ist am Anfang katastrophal, ne? Weil, also natürlich, weil er noch nie ein Prostata-MRT gesehen hat.
Ja.
Und gewinnt mit KI 30-40% Sensitivität. Ne? Also der wird hochgebombt, verrückt. Und die Expertin verliert 5% Sensitivität. Das ist verrückt. Ne? Also,
aha.
Also ich muss jetzt, ich habe das Paper noch nicht fertig geschrieben, ich muss jetzt nochmal genau auswerten, woran das so genau liegt und was das ist. Aber
wie erklärst du dir das?
Ich erzähle dazu immer, es gibt jetzt so ein Preprint, weiß nicht, das wurde bei LinkedIn auch komplett gehypt, von diesem ChatGPT produziert kognitive Schuld. Hast du das schon gesehen? Das schicke ich dir nachher mal.
Genau, bitte. Können wir also gerne.
Kann ich kurz umreißen, was die gemacht haben. Die haben 3 Gruppen gemacht, 54 Leute. Und haben diese Gruppen Essays schreiben lassen über was ist Kreativität, wie stellst du dir einen schönen Sommerabend vor oder so. Ne? Also ein Essay. Und haben als Voraussetzung gegeben, du darfst nur mit dem Kopf schreiben, Brain only. Du darfst googeln und du kannst ChatGPT benutzen. Also ein LLM und haben ChatGPT festgelegt. Und haben dann Interviews danach gemacht mit den Leuten, wie sie sich gefühlt haben und haben EEG gemessen. Da kannst du mir jetzt wahrscheinlich mehr sagen.
Also die eine Gruppe durfte nur Brain nutzen. Allein schon, dass du das so sagst, ist total verrückt, ja? Also das habe ich Brain noch nie so gehört. Brain only.
Wie heißt die Gruppe in dem Paper?
Also ein Brain only, die andere ist dann Brain Google. Plus Google und genau. Die dritte Gruppe war Brain plus ChatGPT. Okay.
Wahrscheinlich kann man aber da nicht Brain sagen, weil sie einfach nur ChatGPT benutzt haben, nicht mehr Brain. Das kommt aber jetzt.
Aber so, ne? Ich habe gehört, also diese Studie, ich weiß nicht, ob du das meinst, dass sozusagen unsere kognitiven Fähigkeiten nachlassen.
So, das ist krass. Und das kommt jetzt, die haben jetzt so, also erstmal haben sie Leute gefragt, das finde ich die geilste Statistik. Zitier mal was aus deinem Essay, das du gerade geschrieben hast. In der ChatGPT-Gruppe konnten 80% nicht zitieren, weil die es natürlich nicht selber geschrieben haben. Du kannst nichts aus deinem,
klar,
ist ja
klar.
Vollkommen klar.
Das heißt, wir deskillen uns oder.
Also die Gefahr ist zumindest da, glaube ich. Ne? So, und in dann jetzt, also das Spannendste waren diese EEG-Ströme. Die haben dann Alpha- und Delta-Wellen, die kannst du wahrscheinlich jetzt besser erklären als ich, irgendwie die so kognitive Vernetzung machen. Und da sieht man einfach, das haben die schön da aufgezeichnet, das zeige ich in meinen Vorträgen auch immer, dass du einfach weniger Vernetzung hast im Gehirn, bis zu 50% weniger in dieser ChatGPT-LLM-Gruppe, ne, wenn du das nur benutzt. Und die krasseste Gruppe waren aber die, die erst Brain-Only gemacht haben und dann ChatGPT benutzt haben. Das gleiche Essay. Und das kann man, glaube ich, gut spiegeln und deswegen kommt der Sensitivitätsverlust auch, weil der Experte, also die AI, tut sich sehr schwer damit, so gut zu sein wie der beste Mensch, den es gibt. Aber die Anfänger, denen hilft es auf jeden Fall wahnsinnig. Aber wir verlernen halt das Lernen so ein bisschen, glaube ich. Ne? Und deswegen muss man, das schreiben die in ihrem Paper dann am Ende, dass man, also der Begriff ChatGPT führt zu kognitiver Schuld, den finde ich irgendwie gut, weil man gerade in frühen Stadien des Lernens, meine Frau ist Lehrerin, deswegen setze ich mich damit auch viel auseinander, sollen Schüler ihre Hausaufgaben mit ChatGPT schreiben oder nicht? Ne? Und offensichtlich sollen sie es lieber nicht machen, weil man lernt gar nicht mehr, was man lernen muss.
Naja, ich weiß nicht, ob das Wort Schuld richtig ist, aber zu einem Verlust von vielleicht kreativen Denken oder vernetzten Denken oder es werden einem einfach bestimmte Dinge abgenommen. Aber ich sehe das genauso. Ich frage mich nur, ob wir das im Endeffekt aufhalten können. Ich habe, glaube ich, in ein paar letzten Folgen schon immer wieder erwähnt, vor 200 Jahren haben die ärztlichen Kollegen Urin getestet oder gerochen oder sich ganz mit Exkrementen von Menschen ganz anders auseinandergesetzt. Oder auch noch mein alter Chef, der eine neurologische Untersuchung pro Patient in der Visite sicherlich teilweise eine halbe Stunde an dessen Bett gestanden hat und gesagt hat, ich nutze keine radiologischen Instrumente, weil ich den untersuche. Sprich, der hatte ganz andere Kompetenzen bezüglich der Untersuchung, so jetzt mal auf die Medizin bezogen, als das wahrscheinlich heute die jungen Kollegen können. Wie gut sind wir darin noch ausgebildet? Ich glaube auch nicht, dass wir in ein paar Jahren noch EKGs oder EEGs lesen können. Das heißt, ich glaube schon, dass unsere Kompetenzen oder unsere Fähigkeiten sich weiter verschieben. Aber natürlich werden wir alle ich weiß nicht, ob es dann irgendwann mal so WLAN oder KI-freie Zonen gibt, um es überhaupt noch zu trainieren. Oder ich weiß es nicht, wie wir damit umgehen, aber das zeigt ja deine Untersuchung, dass wir aufpassen müssen, was wir als erstes und zweites machen. Ich habe diese Frage schon vielen Kollegen vor 2-3 Jahren gestellt hier in diesem Das war die Frage mit Briefen von Kollegen um. Ich mache es häufig so, dass ich mir nicht absichtlich nicht den Brief und die Diagnosen angucke, um erstmal nicht geprimed zu sein. Wenn aber die KI mir als erstes oder der Kollege mir sagt, das ist das die Diagnose oder das habe ich ausgemessen, bin ich schon wieder in Anführungsstriche voreingenommen. Und das will ich nicht sein. Das heißt, ich glaube, es wird einen Unterschied machen. Und da kannst du als Radiologe natürlich mehr zu sagen, gucke ich erst und nehme dann die KI dazu oder nehme ich erst die KI und gucke ich dann da drauf. Ich glaube, das macht einen großen Unterschied.
Ja, auf jeden Fall. Ich muss viele Sachen sagen. Du hast ganz spannende Sachen gesagt. Also ich hoffe, dass du das nicht so verstanden wurde, als ob ich dagegen bin, dass man AI benutzt. Oder dass ich glaube auch nicht, dass man das aufhalten kann.
Ja.
Und das ist der Grund, warum ich mich so unfassbar damit beschäftige. Ne? Weil ich manchmal liege ich nachts wach und denke mir über das, was so spannend ist. Ne? Also ich finde es so interessant, was für Möglichkeiten man damit hat.
Ja.
Die Möglichkeiten sind unbegrenzt am Ende. Ne? Und das klingt jetzt so pathetisch, aber es ist einfach so. Ne? Wir können, ich sage den Jungs, ja, baut man das, ja, bauen wir 3 Tage später, bumm, hat man das. Ne? Also das ist schon crazy. Und wir müssen darüber nur Bescheid wissen, wie gefährlich das ist. Ne? Also was für Gefahren darin lauern. Und ich habe in meiner ersten AI-Fortbildung, die ich jetzt für unser Personal von der Praxis gemacht habe, habe ich so Zettel verteilt als Feedback und der eine sollte ein Wort sagen. Ich muss aber 3 Worte sagen. Fluch und Segen. Und das trifft, glaube ich, sehr gut. Weil wir haben wahnsinnige Möglichkeiten, aber es gibt auch wirkliche Gefahren und deswegen müssen wir die Leute schulen.
Ja,
jeder muss sich damit beschäftigen, jeder muss verstehen. Mein KI-Experte, der sagt immer, KI ist so schlau wie ein Tisch, ne, weil wir bauen was und der könnte das jetzt sehr schön erklären und begründen, warum. Es ist aber ein Produkt, also es ist was gebaut ist, ne, und was Regeln folgt, die wir manchmal nicht kennen, aber es folgt ja gewissen Regeln. Und das ist keine Intelligenz, ne, das ist Machine Learning einfach. Ne, das ist ein Unterschied zur Intelligenz. AI ist ja wahrscheinlich ein Buzzword, keine Ahnung, das benutzt man auch so. Aber bin ich jetzt nicht technisch drin. Ne? So, und jetzt zu den radiologischen Sachen. Da gibt es eine gute Sache. Es gibt irgendwie von der FDA 1300 zugelassene AI-Produkte. 80% davon sind in der Radiologie. Das heißt, in meinen Augen haben die Radiologen eine krasse Verantwortung, weil wir das schon benutzen irgendwie. Wir werden das im nächsten Jahr, hast du von Lungenkrebs-Screening schon mal gehört?
Mhm.
Also wir machen bei krassen Rauchern ab einem gewissen Alter machen wir Thorax-CTs jetzt im Screening, wie bei Mammografie. Nicht drinstehen, dass man eine KI benutzen muss. Ne? Da muss man eine AI benutzen, die diese Rundherde klassifiziert, weil die müssen halt gemessen werden.
Woher kommt das, dass das verpflichtend ist? Das finde ich spannend. Ja, aber das haben die Radiologen festgelegt.
Es gibt eine Konsensusempfehlung von den Thorax-Chirurgen, Radiologen und Pneumologen, glaube ich. Die haben zusammen diese Empfehlung geschrieben, dass da ein KI-Programm mit benutzt werden soll. Und es wird jetzt ja spannend, weil wenn die gesetzliche Krankenversicherung, darum geht es im Moment, ob die das bezahlt und wann die das bezahlt, und dann wird sie das erste Mal ein KI-Produkt bezahlen. Das ist, ein Meilenstein.
Das habe ich akustisch nicht verstanden.
Also
nochmal.
Die gesetzliche Krankenversicherung wird das erste Mal da ein KI-Produkt bezahlen. Im Rahmen der Regelversorgung, ne, in der gesetzlichen Versicherung. Oder nicht das erste Mal.
Wieso ein KI-Produkt? Also ich meine, die KI wird mit genutzt bei der Diagnostik.
Ja, korrekt.
Ja gut, aber bei der Koloskopie wird das ja auch schon mit genutzt.
Ja, das ist korrekt. Vielleicht die Aussage das erste Mal. Also in der Radiologie ist ja immer das Problem, wer bezahlt es am Ende? Ne? Weil wir haben ganz viele Tools schon, wir können Hirn volumetrieren, wir können der Prostata das ausmessen, ne? Aber es wird nicht bezahlt am Ende. Ne? Und weil die gesetzliche Krankenversicherung es nicht bezahlt. Deswegen geht der Weg, diese Sachen zu benutzen, geht vor allen Dingen über die Bezahlung und über die Anerkennung der gesetzlichen Krankenversicherung. Ne? Das ist ein wichtiger, glaube ich, ein wichtiger Aspekt und das wird ganz spannend und wir benutzen das ja schon da, ne? Wir sehen das ja und wir haben damit Erfahrung. Ich bin ehrenamtlich, sagen wir mal, und nebenberuflich engagiert in einem medizinischen Versorgungszentrum, das hier, ich habe gehört, du hast ja auch, kennst dich ja einigermaßen aus, das hier zwischen drei Orten gegründet wurde, wo ich praktisch ehrenamtlich in dem Vorstand da bin von der Anstalt des öffentlichen Rechts, die sich um diese MVZ kümmert. Und das ist Allgemeinmedizin, ne? Das ist so Basic Medizin und da bin ich neulich auch mal durchgelaufen und habe so gesagt, Leute, wie kann ich euch helfen? Was für KI-Tools könnt ihr euch was vorstellen? Und die kennen das noch überhaupt nicht. Ne? Da gibt es gar keine Tools, die benutzen. Ne? Und das ist interessant. die sagen zum Beispiel, ja, Übersetzer wäre super, wir verstehen ein Drittel der Leute nicht, ne? Also in der Kinderarztpraxis ist so, wenn wir einfach, und jetzt, dann machen sie es so, dann googeln sie, und das ist auch irgendwie, ne, weil wir dürfen ja das nicht benutzen, und dann gehen die Leute raus, googeln, Translator, keine Ahnung, kommen wieder rein, schreiben es dann auf, also ganz, wenn man einfach mal ein Tool machen würde, wo man simultan übersetzt, das geht ja mit einem LLM, dafür sind LLMs ja gut.
Gibt es auch schon Angebote, ne, auf dem Markt, so. Aber das Problem ist halt,
das ist jetzt wieder die Frage, ne?
Genau, also es gibt, also es scheitert, du glaubst gar nicht, wie viele Tools oder Lösungen mir jede Woche ich mir vorgestellt werden. Mhm. Und es scheitert nie an diesen technologischen Lösungen. Es scheitert einfach erstens, wie kommt es in die Praxen oder wie kommt es in die Kliniken? Und da sind einfach die Hürden. Und was ist die Folge davon? Dass die Leute alle ihre privaten Handys nutzen.
So.
So, und das ist auch nicht reguliert und das ist auch nicht in Ordnung.
Und dass die Leute, ich meine, da gibt es ja auch Untersuchungen zu, weiß jetzt nicht zu Medizinunternehmen, aber zu Wirtschaftsunternehmen. Das Wirtschaftsunternehmen verbietet die Nutzung von ChatGPT. Wer nutzt es trotzdem? 50% der Belegschaft. Ne? Das ist einfach
mehr.
Wahrscheinlich mehr. Es gibt Studien zu, ich kenne den genauen Wert nicht, ne? Aber es nutzen wahnsinnig viele Leute, ohne dass es erlaubt ist. Ja, dann müssen wir es halt auch mal erlauben. Und ist auch interessant, da müsstest du mal vielleicht einen Jurist einladen. Es gibt ja ganz tolle, kann ich dir auch nachher nochmal Connects zu machen, Juristen. Schon damit beschäftigen, weil man muss den, also ich bin jetzt Laie, ne? Der EU AI Act sagt in seinem ersten Artikel, dieses Ding ist dafür da, um den Binnenmarkt zu fördern und um eine menschliche KI zu machen, würde ich sagen, das klingt doch sehr sinnvoll. Das ist, also jetzt als Laie, wie gesagt, ne? Da muss ein Jurist mal drauf gucken, wie das ist. Aber wir müssen einfach das, wir müssen das benutzen, was möglich ist, ne? Und es geht wahrscheinlich auch, aber die Finanzierung ist ein Problem.
Du hast gesagt, du bist, und du hattest auch so im Vorgespräch gesagt, du bist sozusagen durch das MVZ gegangen, hast gesagt, Leute, was braucht ihr? Und du hast mir erzählt, dass du auch schon angefangen hast, ich weiß nicht, ärztliche Kollegen oder auch MFAs bezüglich KI zu schulen. Erstens, wo hast du das Wissen her? Und zweitens, wie gehst du das jetzt gerade an? Und was bringst du denen bei? Ne? Weil ich glaube, hier viele, die das hier hören, sagen, wow, der David ist aber schon weit. Aber das ist absolut notwendig, wenn man in andere mittelständischen oder in andere Branchen guckt. Da ist das absolut gang und gäbe. Und die machen das nicht erst seit gestern, sondern die machen das schon seit 2 Jahren. Die bereiten die Firmen alles möglich drauf vor. Welche Klinik wird darauf vorbereitet? Welche Praxis wird darauf vorbereitet? Gar keiner. Und der Gap zwischen dem, was sozusagen da draußen passiert und gemacht wird, und dem, was im Gesundheitssystem möglich ist, ist unfassbar.
Zuerst mal vielleicht noch eine kurze Sache vor. Ich habe so ein MHBA gemacht nach meiner Facharztausbildung, kurz nach meiner Facharztausbildung, der wirklich sehr interessant ist, weil man einfach mal, wir haben ja gar keine Ahnung von BWL, wir Medizin, ich hatte überhaupt keine Ahnung vorher. Ne? Und es ist interessant, was man dann da lernt, was man auch auf sein tägliches Arbeiten anwenden kann, wie Personalführung, wie Management von Stresssituationen, wie Priorisieren und so. Ne? Da gibt es ja, über alles gibt es ja Vorgehensweisen. Und sowas habe ich auch gesucht für KI. Also ich hätte gerne ein Studium gemacht, KI in der Medizin, hier, komm vorbei, zahl, weiß ich nicht, 5.000 Euro, 4 Semester, let's go. Gibt's irgendwie nicht. Also wenn es jemand findet, kann er mir das gerne schicken. Ne? Und dann habe ich mehrere Leute auch angeschrieben, was die sich so vorstellen. Gibt's irgendwie nicht so richtig. Und dann habe ich jetzt einfach, also was ich empfehlen kann, ist Stanford Online. Ne?
Habe ich Coursera. Auch schon gesehen. Ja.
Also das ist super cool. Ne? Das ist, kostet, glaube ich, $50 im Monat oder so für so Basic-Kurse. Man kann es machen, wenn man möchte. Man kann es auf doppelter Geschwindigkeit hören. Es gibt Transkriptionen dazu. Man macht da Tests am Ende. Ne? Also ist jetzt nicht komplett geschenkt. Und man kriegt ein Zertifikat am Ende. Und das hat, glaube ich, ich habe das, glaube ich, über bestimmt 6-8 Wochen gemacht. Ne? Und habe da jede Woche.
Hast du das in der Stanford gemacht?
Genau, genau. Ich kann dir nachher mal den Link schicken.
Der ich habe mir das schon angesehen. Ja.
Das ist, ich sag mal, ich war ja vorher schon ein bisschen drin im Thema. Und da ist ja viel Amerika halt. Ne? Also viel amerikanisches Gesundheitswesen. Das muss man dann, das ist nicht so interessant. Trotzdem, so Sachen wie, du musst das Personal ausbilden, du musst die Leute ausbilden und du musst interdisziplinär arbeiten. Es bringt nichts, wenn der Radiologe sich das überlegt, weil du musst mit dem, die Telefonzentrale muss genauso mitmachen wie die Anmeldung und wie die Ärztinnen und Ärzte und wie die Zuweiser. Keine Ahnung. Das muss jeder und die AI-Leute, die das dann am Ende auch machen. Ne? Jeder muss mitdenken, sonst wird's blöd. Und das ist halt cool. Ne? Und dann, die Deutsche Röntgengesellschaft bietet KI-Zertifikate jetzt an. MedMile gibt's, kann man online auch KI-Zertifikate machen. Also so mache ich das jetzt, da habe ich mir so Wissen angeeignet. Und über diesen MHBA bin ich, einer meiner Lieblingsthemen eigentlich, an diesem Begriff New Work. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Also den Begriff der neuen Arbeit. Sehr, musst du mal Mediziner fragen, der sagen, die Hälfte sagen, noch nie gehört. Das ist auch interessant. Ne? Bei Unternehmen ist es schon wieder out. Bei uns fängt es jetzt gerade an, dass man damit irgendwie, oh krass, was ist das? Und genau, und ist doch so.
Das ist ja schon 10 Jahre alt, du.
Ja, ist locker. Ne? Ich,
Aber ich habe ja auch nicht immer nur in der klassischen Medizin gearbeitet.
Ja, deswegen. Wenn ich die BWL-Kumpels von mir frage, der Unternehmensberater, der lacht da müde, wenn ich ihm das erzähle. In der Medizin habe ich da jetzt einen Vortrag auf dem Röntgen-Kongress gehalten, ne, weil die sagen, super wichtiges Thema. Und ja, aber okay, ist es aber auch, weil es fehlen ja, und da kommt der Grund her, glaube ich, warum die AI sich durchsetzen wird. Bis 2035 fehlen 2 Millionen Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten. 2 Millionen. Ne? Es ist Wahnsinn. Wir werden einfach nicht mehr die Leute haben, die diese ganzen Lungenrundherde ausmessen können. Ne? Da haben wir keine Zeit mehr für. So, wir brauchen Sachen, wo wir der KI vertrauen können und die müssen wir suchen. Wo ist die AI gut? Ne? Ich habe mehrere Zitate. Ich wollte eigentlich nachher ein Zitate-Spiel mit dir machen, aber eins muss ich jetzt schon zitieren. Das ist von so einer Sci-Fi-Autorin, die sagt, wir sind auf dem falschen Weg mit KI. Ich will eigentlich Romane schreiben und nicht meine Wäsche waschen, aber jetzt muss ich Wäsche waschen und KI schreibt meine Romane. Das ist ja blöd.
Stimmt.
Ja, so, das und stimmt. Da müssen wir weg von, weil wir müssen die Wäsche waschen suchen. Wir müssen suchen, wo kann die KI unsere Wäsche waschen? Wie zum Beispiel Protokolle erstellen, dokumentieren, weiß ich nicht, Anamnesen schreiben, so ne Sachen, auf die wir eh keinen Bock haben. Die müssen wir in die KI auslenken. Und bei LLMs ist es ja so, was können LLMs gut? Sprache. So, die verstehen gut Sprache, die können gut transkribieren, so, keine Ahnung. Deswegen sollen die doch das machen. Einem Patienten zu sagen, dass er jetzt ein Lungenkarzinomstadium 4 hat und seine begrenzte Prognose hat, das sollte lieber keine KI machen. Das müssen wir machen. Oder einen hochkomplexen Fall im Tumorboard besprechen. Da kommt nur Blödsinn raus, wenn man das in der AI machen lässt. Ne? Weil man da andere Faktoren braucht, die eine KI noch vielleicht nicht, aber im Moment nicht hat.
Was glaubst du denn, was sozusagen, also das ist eine Frage, die ich mich momentan jeden Tag stelle. Was macht eigentlich mein Menschsein und auch mein Arztsein im tiefsten Kern aus? Hallo, kleiner Einschub in eigener Sache. In den letzten Jahren bekomme ich fast täglich von Unternehmen Anfragen, Alexandra, wir finden keinen Arzt, wir erreichen keine Ärzte für Studien, für ein Medical Board oder für die Entwicklung von technologischen Lösungen in verschiedensten Rahmen, in Form von Interviews oder Produktreviews oder Beta-Tester in Praxen, in Pilotprojekten. Die Bandbreite ist groß und nachdem es immer mehr Fragen wurden, habe ich Docs Digital Connect gegründet. Dort vermittle ich innovativ interessierte Ärzte an Unternehmen in die Industrie, die sagen, komm, wir wollen zusammenarbeiten, aber uns ist es wichtig, dass das klinisch tätige Ärzte sind, weil diese Expertise ist besonders und die gibt es jetzt nicht von der KI. Und das wird den großen Unterschied machen, dass wir wirklich das klinische Wissen mit in diese technologischen Lösungen bringen und wir ja das Beste aus beiden Welten zusammenbringen. Das heißt also, wenn du eine innovative Ärztin oder Arzt bist und an Technologie interessiert bist, du kannst schon Erfahrung haben, musst du nicht Erfahrung haben, kannst du dich kostenlos bei Docs Digital Connect registrieren, ob du nun Assistenzarzt bist, in der Weiterbildung, ob du Chefärztin oder Chefarzt einer großen Klinik sind, egal welcher Fachrichtung, ganz, ganz viele werden gesucht, die miteinander zusammenarbeiten und verstehen, dass gute Medizin nur in der Zusammenarbeit geht und wir aus unseren Silos heraustreten dürfen und diese Co-Kreation eine neue Bedeutung bekommt. Und wenn Sie oder wenn Ihr ein Unternehmen seid, egal in welcher Größe, und Ihr sagt, wir brauchen ärztliche Expertise, weil wir hier alleine nicht weiterkommen, wir haben tolle technologische Ideen, aber wir haben niemanden, der das System von innen kennt und weiß, wie es wirklich ist, vom Patientenbett zu stehen, dann meldet ihr euch auch oder melden Sie sich gerne bei mir und ich gucke, dass ich die richtige Ärztin oder richtigen Arzt für Sie finde. Und damit ist die Eigenwerbung am Ende. Vielen Dank, ich freue mich, von dir, von euch zu hören. Nun geht's weiter. Und dann kommt dann immer solche, ne, ich mag's nicht mehr hören, dann, ja, die KI kann nicht so empathisch sein oder, ja, dann hast du wirklich Zeit für das Notwendige, ne? Da frage ich mich ja immer, ja, was ist denn das Notwendige? Das Notwendige, in Anführungsstriche, das ärztliche Arzt-Patientengespräch, ist das, was von den Kassen in den letzten Jahren überhaupt nicht finanziert worden ist und am wenigsten hoch bewertet worden ist. Mhm. Und jetzt rede ich mit Mario Lung, das ist natürlich wahrscheinlich nicht so gut, das so zu sagen, aber wo siehst du, was ist das zutiefst Menschliche, was dich oder was uns ausmacht, wo ist der Unterschied? Wie würdest du das beschreiben?
Da müsste ich jetzt, der KI-Experte, den ich immer mitbringe, der ich aus meinem Ort kenne, der hat auch Philosophie studiert, weil er sehr früh erkannt hat, das ist super interessant, weil der sehr früh erkannt hat, das ist da ja das, und das glaube ich auch, das größte oder der größte Knackpunkt wird es, den Menschen beizubringen, ne? Dass wir das verbinden, wie wir das machen können. und was das müsste, muss ich ihn heute Abend fragen, was das Menschsein für ihn ausmacht. Die philosophische Antwort, mein Take darauf ist, das muss jeder selber für sich wissen. Ne? Also was kann ich gut, was macht mich aus? Und mich, David Werner, machen andere Sachen wahrscheinlich aus als dich. Ich kann echt gut mit Menschen reden. Ich mag das auch gerne. Ich rede, also es ist also für einen Radiologen sehr untypisch. Ich verquatsche mich manchmal auch mit den, aber ich verquatsche mich mit den Leuten auch und dann kennen die irgendjemanden, den ich kenne und dann quakt man da rum und dann habe ich gar nicht über die Medizin geredet, sondern über irgendwas anderes. Ne? Und das ist, aber das mache ich halt gern, weißt du, das macht mir Spaß. Und das ist, glaube ich, was ich gut kann. Und ja, dieses Tumorboard-Beispiel ist eben, glaube ich, nicht schlecht. Also so einen ganz, ganz komplexen Fall. So irgendwie, der hat da einen Tumor und dann stimmt die Histo nicht und dann ist da komisch und das passt nicht dazu und dann ist ein anderer Tumormarker. Und so einen Fall zusammenbauen, da hilft mir die AI schon sehr, muss ich sagen, weil die das alles zusammenfasst, mich schneller macht. Aber den endgültige Entscheidung zu treffen, das ist, glaube ich, das macht mir auch Spaß und das, glaube ich, bleibt noch länger eine menschliche Aufgabe. Wir können da Unterstützung beibekommen und es uns schneller machen, aber ich glaube, so eine so komplexe Sachen, und da gibt es ja auch gute Sachen, was wollen die Patienten eigentlich? Weil das ist ja auch eine entscheidende Frage. Ne? Also wollen die, kann ich dir nachher auch schicken, haben die bei dem Prostata-MRT, wo sie KI benutzt haben, auch die, also nur Männer dann natürlich gefragt, und da sagen irgendwie super viele, sie wollen immer noch einen Arzt natürlich. Ne? Die wollen immer, dass ein Arzt double-readet. Irgendwie 20% sagen, jo, kann auch eine KI machen, ne, ganz alleine. Aber die meisten wollen, dass ein Arzt mitguckt. Die meisten wollen aber auch, dass auch eine KI mitguckt.
Genau. Ich glaube, also ich, wenn du mich jetzt fragen würdest, ich würde, wenn ich jetzt eine Diagnostik bräuchte, ich würde immer KI mit Mensch kombinieren wollen.
Ich
und nicht mehr ohne. Und ich glaube, das müssen wir auch deutlicher in Diagnostiken kennzeichnen und auch in Arztbriefen kennzeichnen, was wie er erstellt worden ist. Und wie du sagst, dass es sogar schon verpflichtend ist. Ich glaube, in den USA ist es für Anwälte sogar schon verpflichtend, dass sie KI mitnutzen. Das ist schon auch vorgegeben bei, was weiß ich, bei Erstellung von, keine Ahnung, Gesetzen oder überhaupt in ihrer Arbeit müssen die KI mitnutzen. Und ich glaube, dass wir früher, später auch dahin kommen werden. Ich weiß es nicht. Die Patienten werden es zeigen und die werden dahin gehen, wo es genutzt wird. Also ich glaube, da das wird sich automatisch so ergeben. Wer sich da verweigert, wird, glaube ich, Schwierigkeiten bekommen. Aber ich möchte mal zurückkommen auf das Thema, du hast die Leute ausgebildet. Was hast du wirklich so ganz konkret, so ganz basic gemacht? Wenn dir jetzt ein Kollege zuhört in der Praxis oder auch in der Klinik und sagt so, boah, es gibt irgendwie noch nichts, aber ich will mich jetzt dem annehmen und ich bin jetzt hier der Beauftragte oder der Expert oder ich will das werden und ich möchte jetzt jemandem was beibringen. Wie bist du es konkret angegangen?
Also kann er mir erstens gerne schreiben, ich bin bei LinkedIn da und ja wirklich, weil das ja ist ja immer cool, mit so Leuten sich auszutauschen, weil man einfach was lernt. Ich muss nachher noch zwei Sachen zu denen sagen, die du eben gesagt hast, aber ich erzähle jetzt erstmal das hier, weil... Also wir haben den Kurs jetzt so aufgebaut, dass wir, ich habe so eine kleine Einführung gemacht, so den Fachkräftemangel halt dargestellt und dann gezeigt, warum man das irgendwie braucht. Und dann hatte ich, einen Physiker, also der hat 20 Jahre lang Machine Learning geforscht und einen Philosoph, das ist natürlich auch ein toller Gesprächspartner, der hat dann so ein bisschen ganz grob technisch erklärt, wie das funktioniert. Ne? Also wie, das macht er super gut, kann ich eben nur empfehlen, dem mal eine Stunde zuzuhören, wie das funktioniert. Dann habe ich so ein bisschen das für die medizinische Sicht gemacht, also dann die beiden Sachen, die ich eben erzählt habe, mit der Prostata-Studie gezeigt und einfach, dass man sieht, Fluch und Segen. Dann habe ich mit mein Trauzeuge ist Jurist, der hat mit mir den juristischen Teil durchgegangen, den habe ich dann vorgestellt. Also es gibt ja sehr viele Sachen, die darauf Impact haben, der EU-AI-Act, Medizinproduktegesetz, Datenschutzgrundverordnung, Berufsrecht, Strafrecht, Zivilrecht. So, das sind ja die Sachen, wo Musterweiterbildungsordnung keiner dran denken muss. Das muss man alles mal sagen, dass es ganz viele juristische Sachen gibt. Meine Zusammenfassung davon ist immer, der Mensch trägt am Ende die Verantwortung, was irgendwie auch okay ist. Also es muss alles geprüft werden vorher, am Ende, der es anwendet, muss aber auch sich darum kümmern, dass es funktioniert. Ja, und dann haben wir Mittagspause gemacht und zu wenig Pizza gegessen. Das war schlecht, muss man nochmal fürs nächste Mal besser machen. Und haben dann, genau nachmittags, das war eigentlich der coolste Teil, habe ich so ein paar Leute organisiert. Also wir haben mehrere Stationen gemacht. Eine Station LLM, ChatGPT gezeigt und die Blicke von den Menschen, die das noch nie gesehen haben, krass, was das alles kann, das weiß ich. Ich muss sofort hier eine Version, also ich will jetzt keine Werbung machen, ne, aber es ist Wahnsinn, wie die Leute da, was es auslöst in den Leuten. Ne? Mhm. Dann haben wir eine, da kam von der Firma einer, super nett, kam vorbei und hat das Lungenkrebs-Screening gezeigt. Ich habe unser Prostata-Tool gezeigt. Wir haben auch von der Firma einen Telefonassistent zur Verfügung gestellt bekommen, haben da so ein bisschen versucht, den auszuhebeln und haben Quatsch mit dem gemacht. So, ich habe irgendwie einen Herzinfarkt und hat er gesagt, ja, geh nicht so schnell ins Krankenhaus und sowas. Ne? Also ein bisschen getestet.
Also so Telefon-KI-Assistent.
Genau, ja. Für eine Praxis, so ein Telefon, der halt drangeht. Und auch da ist super spannend, wie man das implementiert. Und Das haben wir auch mittelmäßig gemacht, muss man sagen. Also da muss man auch die Leute mitnehmen, das ist super wichtig. Genau, und dann war das Praxis. Und dann war krass, weil da haben wir locker eine Stunde diskutiert. Ne? Weil ich habe noch nie eine Fortbildung gehalten, wo so viele Fragen kamen und so viel, auch dieser Moment, ne, wo die Leute so, oh krass, voll gefährlich, aber auch voll cool. Wie machen wir das jetzt? Und ne, und jetzt kam gerade eine von den Kolleginnen, die mir jetzt den Rücken frei hält, die muss ich auch nochmal lobend oder muss nochmal Props denen geben hier, weil die sich jetzt um meine Arbeit kümmern gerade, kam jetzt zu mir, David, ich habe jetzt angefangen, ChatGPT zu benutzen. Richtig cool. Ich weiß noch nicht ganz, ob es richtig ist oder nicht, aber ich teste es jetzt mal. So, und das ist ja irgendwie der Weg, wie es laufen muss. Man muss es einfach, ich kann keinem erklären, was er machen soll. Das müssen die Leute selber rausfinden, wie es ihre Arbeit besser macht. Ne? Aber ich kann, dieser dumme Spruch, kann die Tür öffnen, durchgehen muss man selber.
Ja, naja, also und die Frage, genau, das ist wahrscheinlich erstmal der erste Schritt, bevor man wirklich sagt, okay, wie verändern wir hier unsere Prozesse und was stellen wir wirklich jetzt um? Ich glaube, die Idee zu haben, dass man sozusagen gleich eine ganze Klinik oder Praxis umwirft, ist falsch, aber dass man erstmal wirklich mit kleinen Dingen anfängt, wo kann es uns jetzt hier wirklich akut entlasten? Und auch da die Ideen von den Mitarbeitern einfangen und dass sie das mit reinbringen, ne, finde ich total wichtig.
Einfangen ist, glaube ich, das falsche Wort, weil sie müssen sich einbringen. Man muss den Leuten.
Ja, ja, erzählen, genau.
Pass
genau.
auf, wir machen jetzt was und das ist nicht für mich. Ne, wenn ich jetzt die Telefonzentrale verbessern will, ist das nicht für mich. Das ist für die Telefonzentrale. Ja, wir müssen die sagen, ist es jetzt gut oder schlecht oder wie organisieren wir das?
Ja gut, aber du hast sie partizipiert, ne? Also ne, du hast genau, sie mit eingebunden.
Ja, haben wir, also das ist ein schönes Negativbeispiel, weil wir haben. Also die Implementierung unseres Telefonassistenten, die sind nicht so richtig hundertprozentig zufrieden, die Leute, ne? Weil wir haben es ein bisschen drüber gerollt. So, ne? Wir haben das, man muss es aber von ganz unten anfangen. Man muss sagen, pass auf, wir machen das jetzt so, was würdest du vorschlagen? Soll der direkt dran gehen? Soll das 10 Sekunden klingeln? Soll der die Möglichkeit haben, du bleibst in der Warteschleife und dann kommt ein Mensch? Keine Ahnung, ne? Es gibt so viele Möglichkeiten. Die Technik sagt immer, ja klar, können wir alles machen. Ne? Wir uns, wie wir es machen sollen. Mhm. Und das kann. Das weiß die Telefonzentrale ja am besten.
Jetzt, okay, du bist total begeistert, interessierst dich dafür. So, wir haben alle Medizin studiert. Wir haben Medizin studiert, weil wir Medizin studiert haben und nicht Technik. So, was sagst du jetzt ein Kollege, der das jetzt hört und sagt so, Gott, der hat seit 20 Jahren seine Praxis, ist jetzt so 50 plus und die haben auch noch irgendwie 17 Jahre, 18 Jahre zu arbeiten und sagt so, oh, was soll ich denn jetzt so alles auch noch machen? Das kann ja nicht sein. Was würdest du denn raten? Das
sind natürlich sehr erfahrene Menschen. Ich würde sagen, in 18 Jahren ist die Welt auf jeden Fall eine ganz, ganz, ganz andere als jetzt. Das muss man, also, ne, und die Wahrscheinlichkeit, es gibt ja Megatrends, aber in der BWL lernt man das ja, und der Megatrend-KI ist ja da. Das wird es verändern. Und wenn ich noch 3 Jahre arbeiten müsste, wäre es mir egal, weiß ich auch nicht, glaube ich auch nicht. Mhm. Wäre es nicht so schlimm, aber man muss sich damit beschäftigen und man muss so einfach anfangen, wie es geht, glaube ich immer. Ne? Man muss einfach machen. Ne? Also, es gibt ChatGPT, kostenlose oder irgendein LLM nehmen, anfangen oder. Wie gesagt, mir schreiben und gibt ja, also ich will jetzt keine Werbung für die Firmen machen. Die sind aber, die suchen ja auch noch. Ne? Die suchen ja auch immer Leute, mit denen sie zusammenarbeiten können und die ihr Produkt verbessern können. So, das heißt, es gibt immer mal eine Testversion am Anfang. Man kann das immer alles mal testen. Jetzt das Lungenkrebs-Screening, da kriegt man einfach eine Browser-Version und dann, das dauert eine halbe Stunde, zack, ist das auf meinem Ding und ich kann das testen. Dauert natürlich alles länger, geht nur einen Monat. Aber ich kann einfach mal gucken, wie fühlt sich das an? Das ist ja das Wichtige. Ne? Hm. Wenn man sieht, ja, ist halt Blödsinn, dann macht man es nicht. Ne? Hm. Also ich würde, man muss anfangen. Und das sagen auch die, also ich habe viele Quellen jetzt von Unternehmensberatungen, so die AI im Gesundheitswesen, in Healthcare machen und die sagen, man muss anfangen und man muss dranbleiben. Man darf jetzt, man muss die technischen Voraussetzungen dafür schaffen, man muss die Leute befähigen und man muss anfangen. Ne? Das ist das Entscheidende.
Glaubst du, ja, okay. Also die Leute befähigen, ganz klar. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Glaubst du aber, dass sozusagen, wenn du dir jetzt so die Kliniklandschaft oder Praxislandschaft momentan in Deutschland anguckst, dass sozusagen die Voraussetzungen dafür schon gut sind? Oder was müsste sich da, das ist eine große Frage, ich weiß, aber so aus deiner Perspektive, welche Hebel müssten sich da verändern? Oder welche?
Da muss man jetzt natürlich hier, die kann man ja auch gut immer hören, die Datenexperten-Jungs, die halt immer sagen, und das ist der, was ich im PJ sozusagen gelernt habe, weil die haben ja angefangen damals, die haben erstmal die Daten homogenisiert, ne? Also weil Shit in, Shit out, ne? Das ist ja das Gleiche, was für die, wir meckern immer rum, wenn wir keine guten klinischen Angaben bekommen und der Neurologe schreibt Blutung, naja, weiß ich selber, dass ich eine Blutung suchen soll im Schädel, schreibt mal, was der für eine Klinik hat, ne? So. Mhm. Und dann schreibe ich halt keine Blutung in meinen Befund, ne? So. Und wenn er, ne? Also man braucht ordentliche Angaben, wir brauchen ordentliche Daten. Wobei, ich habe ja keine ordentlichen, ich habe ja die zerfetztesten Daten, die es gibt. Ich habe ja einen Praxisriss, ich habe ein Krankenhaus, KISS, ich habe einen Pax von irgendwo an, weißt du, so, bei mir ist ja alles komplett quer. Und ja, trotzdem benutze ich das und es funktioniert, ne? Also weil ich halt dann, ich homogenisiere die Daten dann sozusagen bei mir.
In deinem Kopf.
In meinem Kopf und in meinem LLM einfach dann. Dann muss man natürlich aufpassen, dass man Datenschutz einhält, keine Patientendaten reintut. Auch Das ist ja auch interessant, ne? Auch allein schon so Bilder. Ein einzelnes Bild kann ja schon den Datenschutz verletzen, weil man anhand dieses Bildes auf den Patient rückschließen kann. Ne? Habe ich jetzt von dem Datenschutzbeauftragten gelernt. Also man muss sehr aufpassen, was man da macht. Aber wenn man zum Testen ist, ist es, glaube ich, okay. Und ich habe sehr unstrukturierte Daten und es klappt trotzdem einigermaßen. Wenn die jetzt strukturiert werden, wäre die Welt rosarot.
Ne? Die haben wir noch nicht, ne? Also deswegen so ein bisschen werden wir noch was zu tun haben auf dieser Ebene. Ich würde dir jetzt gerne mal so paar, das weißt du jetzt nicht, aber paar Satzanfänge geben, so zum und du machst die Sätze vollständig, so zum Ende. Das würde mich total interessieren, was du dazu sagst, wie wir so in Zukunft weiterleben werden.
Das müssen wir aber zurückmachen auch. Ich habe nämlich Zitate vorbereitet, die muss ich dir...
Die darfst du gerne danach noch sagen. Aber lass uns mal dieses kleine Spiel machen, das mache ich immer sehr gerne. Also, wenn ich an die Zukunft der Radiologie denke, dann...
Wird sie auf jeden Fall anders sein als heute.
Okay. Ein Moment in meiner Arbeit mit KI, der mich besonders geprägt hat, war...
Habe ich vorhin schon erzählt, habe ich auch wirklich das Ausbilden von den Menschen und das Gesicht von den Menschen, das liegt aber auch an mir, glaube ich, weil ich natürlich... sehe, wie die reagieren, wenn ich ihnen so Sachen zeige und man ihnen so ein Tool in die Hand gibt, womit man einfach wirklich, wirklich coole Sachen machen kann. Das hat schon Spaß gemacht.
Okay, ja.
Und ich lerne ganz viele Menschen im Moment kennen, die wirklich Bock haben, was zu verändern und die halt nicht so, oh, ist alles so schlimm und weiß ich nicht, sondern die halt sagen, ja gut, dann machen wir es halt anders. Los, komm, wir gehen jetzt hin und machen das zusammen. Und das sind wirklich... wieder ganz un-KI-Momente, das sind einfach menschliche Momente, die einfach wirklich toll sind.
Ja, genau. Das sind Menschen, die trotz allem oder gerade deswegen viele Chancen sehen. Und das ist ja das, warum ich das hier auch mache, weil ich immer sage, hey Leute, gestaltet mit und lasst es nicht euch überstülpen. Auch wir Ärztinnen und Ärzte nicht, ja. Du hast schon gesagt, wir haben leider alle keine wirtschaftliche Ausbildung bekommen oder den größten Teils nicht, was ich einen großen, ganz großen Fehler finde. Und auch gerade als Mediziner sollte man durchaus auch über den Tellerrand hinausschauen können, weil ich glaube, wir werden nur mit einem interdisziplinären und vernetzten Arbeiten überhaupt noch all die Dinge bewältigen können. Und dass wir aus unseren klassischen ärztlichen Bubblen heraustreten, also ist für mich nach wie vor immer das Beste, was mir je passieren konnte.
Auf jeden Fall. Und die Leute fordern es ja auch. Ne? Die AI-Leute sagen, ja, ruf mich an, sag, was ich bauen soll, ich baue es dir. Ne? Mhm. Ich brauche nur, du musst mir sagen, was ich machen soll. Mhm. Ne? Und die KV sagt auch, ja, komm her und hilf uns. Ne? Wir wissen auch nicht, wie es läuft. Du musst mitmachen. Ne? Es ist halt alles ein Mitmachverein. Und es ist nicht nur, ich setze mich irgendwo hin und ja, ist doch so. Ne? Und warte, dass es besser wird. Dann wird es meistens.
Ja, aber es ist gut, dass du zur KV gehst und sagst hier, ich mache, ne? Also ich glaube, das ist genau richtig, dass die Leute sagen, ich will mitgestalten. Und klar ist es immer wieder ein Ressourcen- und Zeitding. Und das muss auch gewertschätzt werden.
Und man muss auf die, auch da ist wieder Menschen, ne? Du musst auf die, also da, ich kann jetzt die KV Rheinland-Pfalz mal hier hervorheben, weil die haben jetzt gerade eine KI-Beauftragte eingestellt tatsächlich, ne? Mit der ich auch in engem Kontakt bin. Die ist super auch, ne? Mit der machen wir coole Projekte auch. Und die KV Rheinland-Pfalz ist da aber wirklich.
Das stimmt.
Die sind on fire, ne? Und ich habe die natürlich auch, sag mal, eine meiner Skills ist ja, dass ich Menschen anzünden kann für irgendein Projekt so ein bisschen, ne? Und ich habe die auch schon ein bisschen angezündet und die sind auch, haben sich auch anzünden lassen. Und das ist aber echt cool auch, weil da kann ich dir auch coole Leute zeigen, mit denen du da reden kannst, die auch sehr gerne nach außen gehen, das sagen. Aber die sagen halt auch, ja, ihr müsst uns sagen, was wir machen sollen, dann können wir euch helfen. Wenn ihr es nicht sagt, können wir euch nicht helfen.
Ja. Sehr schön. Okay, wir sind noch nicht ganz am Ende mit den Fragen. Die größte Fehleinschätzung über KI in der Medizin ist?
Dass sie fehlerfrei ist.
Mhm. Was ich jungen Ärztinnen und Ärzten raten würde, ist?
Krieg. Das ist immer, muss jeder selber für sich herausfinden, das ist ganz wichtig, was er will. Aber KI darf man nicht, man muss sich KI-Kenntnisse aneignen oder Kenntnisse aneignen, darf sie aber nicht überschätzen und darf nicht aufhören, Oldschool zu lernen, glaube ich. Also man muss immer noch so Nachtdienste und Sachen machen, die wehtun einfach. Das ist blöd. Es ist schlimm, dass ich das so sage, weil mir das selber wehgetan hat damals, aber man muss ein bisschen auf die alte Weise noch lernen, aber das Neue schon immer dabei haben.
Ja gut, im Studium kommt das noch nicht vor. Das ist ja ein großes Problem.
Das müssen wir auf jeden Fall verändern.
Das sagt jeder, aber ich muss mal mit jemandem sprechen, der das wirklich auch umsetzen kann.
Ja, ich sag mal, müssen wir mal gucken. Aber das, glaube ich, wird sich ja verändern. Es wird zwangsläufig so kommen, weil irgendwann sagt man so, ja, das ist halt, das macht so viel unserer Arbeit aus. Man muss zumindest Grundkenntnisse dafür, muss man mal den Leuten antrainieren.
Ich wünsche mir von der Ärzteschaft das.
Also, so viele Menschen wie möglich, die Lust haben, müssen mitmachen an dem Ganzen. Und
okay.
Also gar nicht jetzt, auch gar nicht was KI angeht, sondern ich habe das Gefühl, die meisten es gibt was zu tun und wir können auch was verändern. Wir müssen aber aufstehen und auch bei LinkedIn oder irgendwo halt sagen, was Phase ist. So, ne, dass es im Moment halt Schwierigkeiten gibt, dass es nicht immer alles gut läuft. Aber wir müssen halt auch überlegen, was wir verbessern können und nicht immer nur rummotzen.
Absolut. Du hast zum Ende dir noch ein Zitat überlegt.
Ich habe zwei Zitate, die ich die ganze Zeit schon sagen wollte. Das musst du jetzt beenden. Also ein Idiot mit einem Werkzeug. Bleibt ein. A fool with a tool.
Bleibt ein Idiot.
Korrekt. A fool with a tool is still a fool. Finde ich cool. Das, nur AI allein macht es nicht. Wir müssen selber mitdenken und das machen.
Ja.
Das ist wichtig. Und das Zweite, was wir vorhin auch schon mal hatten, das ist ja so eine Frage so, es gibt ein Zitat von Jeffrey Hinton, so ein KI-Forscher, der irgendwie 2016 gesagt hat, wir müssen mal aufhören, Radiologen auszubilden, weil die brauchen wir in 5 Jahren nicht mehr. Hm. Tesla hat gesagt, wir bauen fliegende Autos und jetzt ist 2025 und Radiologen fahren mit Autos im Stau zur Arbeit. Ne? Also und werden das auch noch weiter tun. So, das Zitat stimmt einfach nicht. Also KI wird Radiologen nicht ersetzen, aber Radiologen, die KI benutzen, werden
Radiologen ersetzen, die es nicht tun.
Und das ist, glaube ich, cool. Das kommt von so einem Stanford-Forscher auch, das hat er im Kurs auch gesagt. Und so ist, glaube ich, der Weg. Das wird uns nicht komplett unnötig machen, aber wir müssen das respektieren, dass es das gibt und müssen uns damit auseinandersetzen.
Gibt es zum Ende noch irgendeinen Gedanken oder etwas, was du gerne hier den Hörern oder Hörzuschauern mitgeben möchtest, was wir noch nicht besprochen haben?
Ja, haben wir schon oft gesagt. Ich sage es nur nochmal, weil ich es so wichtig finde. Wir müssen die Menschen mitnehmen und wir müssen nicht nur den leitenden Arzt von irgendwo oder leitende Ärztin mitnehmen, sondern wir müssen alle mitnehmen. Sonst geht es schief. Und das ist ganz wichtig und dafür müssen wir Schulungen machen, dafür müssen wir selber Kenntnisse haben, die ich jetzt anfange mir zu erwerben, ne? Und ich werde das die ganze Zeit weitermachen und dafür müssen wir uns zumindest vernetzen und gucken, wie es irgendwo läuft und Ergebnisse davon teilen oder Erfahrungen teilen und dann muss man die Leute befähigen, das zu tun. Es wird eine große Aufgabe, die aber Spaß macht, muss ich sagen.
Ja, ich sehe da das auch sehr positiv und da mit großer Neugier in die Zukunft. Und ich finde es auch ein großes Privileg irgendwie, auch diese Zeit jetzt zu erleben. Das ist schon was ganz, ganz Besonderes. Wenn ich überlege, wie ich mal ursprünglich Medizin kennengelernt habe. Und manchmal stelle ich mir es so vor, wie es sein wird, wenn ich hoffentlich mal 80 Jahre alt bin und dann Ärztinnen und Ärzte dann sehe und denke, wow, was ist das für ein Wandel gewesen, der da in den letzten 80 Jahren passiert ist. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Aber jetzt freue ich mich noch nicht so alt zu sein. Und auch diese Zeit ein bisschen mitzugestalten mit der Anna. Ich bin gespannt, wie es bei dir weitergeht, wie du weiter Schulungen machst und was sich dann noch entwickeln wird im nächsten Jahr. Lieber David, vielen Dank, dass du hier mein Gast gewesen bist und alles Gute dir auf deinem weiteren Weg.
Danke dir, danke für dein Engagement. Es hat sich nicht wie Arbeiten angefühlt. Quatschen, das, was ich am liebsten.